Normalerweise läuft immer zu Anfang einmal Intro.
Der Jingle.
Ich mach's dir mal fürs Feeling.
Das fühlen, ey.
Mach ich's jetzt mal an. Das ist das Intro, was tatsächlich innerhalb von 10 Minuten entstanden ist, weil die Folge musste ja veröffentlicht werden. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast bei mir am Küchentisch sitzen, nämlich den Sinan, aka Sinus, der jetzt quasi morgen seine erste, kann man sagen, selbst produzierte neue Single rausbringt. Und wie ist das Gefühl gerade?
Ich bin aufgeregt, ey.
Du bist aufgeregt?
Ja, voll.
Richtig, man sieht dir das auch richtig an. Du hast so eine also die lässige Art wie immer, aber so eine Grundnervosität in deinem Blick. So. Und deine Augen sind, wie es sich für einen Single Release gehört, so richtig schön tot.
Mhm.
Liebe ich. Ich
versuche das zu übertünchen mit Selbstsicherheit, aber ich schwitze und sterbe 7 Tode.
Ist mega geil. Damit Leute, die hier zuhören, wissen, wer du bist. Du warst ja nicht, bist ja nicht als Musiker auf die Welt gekommen. Vielleicht schon, aber da gehört ja immer so ein Lebensweg dazu. Und es ist immer so, dass wenn ich Gäste so das erste Mal im Podcast sind, frage ich immer ganz gerne, warum und wie zum Teufel bist du zur Musik gekommen und hast dich für diesen bescheuerten Kram entschieden, Musiker zu werden? Du kannst gern so weit ausholen, wie du willst. The stage is yours.
Es fing alles an einem lauen Sommertag, als ich so ungefähr 5 war. Und zwar habe ich angefangen mit dem Tanzen im Hip-Hop. Und mit 5 habe ich meine erste Stunde bekommen. Das war bei uns im Freizieh. In Kattenturm bin ich geboren. Und meine Mama hat dort gearbeitet. Und dann hieß es, ey, der Junge, der ist ja gar nicht mal so schlecht. Schick den hier doch mal hin, bevor er Drogen nimmt und Leute verprügelt.
Was man so tut in Kattenturm.
Normal. Das ist ein Kattenturm.
Das ist eine wunderschöne Gegend für Familien und so.
Beste. Ja, und da bin ich zum Tanzen gekommen und habe das viele Jahre gemacht und auch irgendwann hauptberuflich professionell. Aber mit 13 irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das Singen mega Spaß macht. Und mein damaliger Musiklehrer, der meinte so, ey, nee, der hat gar nicht von sich aus gesagt, so, ey, du kannst was, sondern ich bin hingegangen und meinte so, ey, meine ehrliche Einschätzung. Ey, pass mal auf,
Lass mal kurz objektiv bleiben, ich bin
mit
echt
der
krass, 6, oder?
Mit der 6 bin ich nicht einverstanden.
Hörst du schlechte Musik?
Nein,
okay,
aber das wäre gut gewesen, wenn. Ja, ich war aber auch nicht so richtig gut, weil wir haben da immer so, oh, das war crazy, der Musikunterricht. Eigentlich würde man denken, ich habe total die Phobie und Antipartikel gegen Musik entwickeln können, weil ich habe in der Oberstufe so einen krassen Lehrer gehabt, der hat in Wien an der Staatsoper so Kritiken und sowas geschrieben von der Neuaufführung. Und ich habe bei dem wirklich in der Oberstufe jeden Tag Opern analysieren müssen.
Oh, schön, so. Partituren lesen.
Ja, ich kann nicht mal Noten lesen.
Ich bin so froh, dass mittlerweile weiß, dass es eine Partitur ist, Alter.
Ich weiß es nicht.
Das ist das, wo die Noten drin stehen.
Ach, geil. Ja.
Diese fetten.
Siehst du, das habe ich immer nicht reingeguckt. Ja, klingt schlau.
Digga, das ist so lustig. Ich glaube, wir haben dann eine gleiche Geschichte, weil ich werde in der 7. Klasse tatsächlich wegen Musik fast sitzen geblieben.
Echt? Spaß.
Du bleibst ja nur mit der 6 auf dem Zeugnis bleibst du sitzen. Und ich habe es tatsächlich fast geschafft.
Echt?
In Musik. Das, ja. Ich musste den irgendeinen Takt trommeln. Und ich bin ja ein Rhythmus-Legastheniker. Sehr zum Leidwesen meines Gitarrenlehrers.
Das
ist so krass. Und die Chancen standen eigentlich nicht gut, dass ich jemals Musik mache. Scheint ja bei dir ähnlich zu sein. Du sagst ja auch selber, ey, boah, Noten lesen kann ich auch nicht. Aber ja. alle richtig gut.
Wahrscheinlich
die ich kenne,
hat das unser ja, stimmt. Das hat vielleicht unseren Ehrgeiz extrem getriggert, dass wir dann gedacht haben, jetzt erst recht.
Voll.
Na, und dann bin ich zum Musiklehrer und meinte so, ey, wie sieht's aus? Glaubst du, dass ich da was kann? Und er meinte, ja, so richtig schlecht bist du nicht. Das war überhaupt nicht so, ja, unbedingt, sondern ja, warum nicht?
Voll der Pisser, Alter.
Dann, voll. Ich grüße ihn hier auf diesem Wege.
Warum bist du Pädagoge geworden?
Ja, und dann habe ich meine Mama so lange voll genervt, bis sie gesagt hat, okay, ich bezahle dir mal paar Stunden und dann bin ich zum Unterricht gegangen, so mit 13 und dann hat sich das entwickelt. Aber trotzdem war das Tanzen immer im Fokus, das war immer was.
Ah, du hast dann Gesangsunterricht
genommen.
Alles klar, und Tanzen so. Warst du trotzdem immer noch am Start.
Genau,
so, ne?
Und das war eigentlich immer meine Priorität, dass ich damit Geld verdienen möchte und mein Leben dem Tanzen widme. Während des Studiums hat sich das extrem geändert, als ich studiert habe, weil ich habe auf dem Bauernhof gelebt, weil ich in Uelzen studiert habe und da ging mit Tanzen gar nichts. Und in der Zeit habe ich mega viel Musik gemacht und da wurde mir klar, nee, das ist meine große Liebe, das ziehe ich durch.
Krass. Finde ich verrückt, weil das ja ganz häufig so ist, dass jemand random macht irgendwas und kommt zu irgendeiner Form von Kunst, sei es jetzt Tanz oder Malerei oder was auch immer, und bleibt heftig auf diesem Ding kleben. Mhm. Wie zum Beispiel Tanz, hätte auch derbe Tanz sein können. Weil ich glaube ja tatsächlich, dass Tanz und Musik, so ist das eine
voll
in einem anderen Gewand zu sagen.
Ja.
Warum, also was hat dich an Musik mehr geflasht als am Tanzen?
Beim Tanzen konnte ich immer sehr gut so meine Gefühle auch rauslassen, aber es war eher immer so, es war so der Frust, der daraus aus mir rausgesprochen hat beim Tanzen, gerade so beim Hip-Hop-Tanzen. Man konnte sich gut auspowern und ausdrücken, was so die Wut angeht. Aber ich finde, die Macht der Worte sind einfach, die hidden noch mehr so. Und das, was ich zu sagen habe, oder meine Gedanken, die möchte ich auch rauslassen, dass die Leute es verstehen. Und ich möchte gar nicht so viel Interpretationsspielraum lassen. Und die hast du halt beim Tanzen extrem, wenn du deine Emotionen verpackst. So. Mhm. Und in meinen Songs kann ich aber ganz klar sagen, worum es geht und muss nicht oder gibt den Leuten wenig Spielraum zu sagen, auch dem geht's ja gerade total gut und der freut sich, aber innerlich will ich aber gerade vertanzen, dass es mir nicht gut geht so. Und das kann ich mit der Musik noch viel besser unterstreichen.
Krass, also glaubst du, dass so Tanz eher so ein Ding ist, was du mit dir selbst machst irgendwie und Musik eher was von der Interaktion lebt oder?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so genau beschreiben kann. Ich glaube, damit würde ich der Tanzszene total ungerecht werden.
Ja, wir hören keine Tänzer zu. Das ist richtig reinhauen jetzt.
So und so und die sind alle so und so. Nein, ich tanze nach wie vor immer noch. Und ich weiß nicht, irgendwie das Gefühl ist ein anderes und ich kann es echt nur so blöd sagen, ich habe das Singen mehr gefühlt. Für mich ist Tanzen immer noch ein großer Teil und ich tanze immer noch gerne, aber so.
Viele kombinieren ja auch.
Ja, voll.
Also passt jetzt, ich kenne ja deine Mucke, so passt vielleicht ja nicht so.
Doch, tatsächlich.
Ja, tanzt du,
auf
Alter?
Der neuen Platte wird getanzt.
Nee.
In einem Song, geil, der rauskommt. Alter. Da können sich die Leute anziehen, ey. Da wird sich ein großer Typ ordentlich bewegen.
Wenn ich tanzen würde, dann wäre das so der Moment, wo ich den geilsten Song schreiben könnte und die Leute würden das trotzdem kacke finden, weil ich tanze.
Du weißt, also du bist dir sicher, du hast eine Spezialität, die dir alles versauen kann, egal wie gut etwas ist.
Tanzen. Es gibt viele Sachen, die ich schlecht kann. Okay. Also ohne Scheiß, auch genau in der Form, genau in der Formulation, nämlich schlecht kann. Also es gibt viel, was ich kann, ja, und wahnsinnig viel davon unheimlich schlecht. Bin auch großartiger Maler.
Das habe ich auch nie gecheckt, ne? Mal. Ich bin wirklich zu blöd, Strichmännchen zu malen.
Ich glaube ja, dass meine Nichte so manche gestalterischen Sachen dann doch besser könnte als ich. Am Ende des Tages. Aber ich will es trotzdem selber machen, weil es meins. So. Krass, Alter. Und wann, du bist dann, hast dann irgendwie so wahrscheinlich so ein schleichender Prozess gewesen, dass du gemerkt hast, so krass, Musik bedeutet mir irgendwie voll viel. Hast dich dann aber doch irgendwie so entschieden, erstmal so, so safe zu spielen und bist ja dann erstmal studieren gegangen auch, ne?
Ja, voll. Ich habe einen türkischen Daddy und der hat gesagt, Junge, wenn du machst keine Ausbildung, und kein Studium. Und
dann gibt's brutal Schnauzen.
Dann werde ich dich in erben. Nein, also genau, er kommt halt aus der Türkei und aus dem Gebiet, wo es gar keine Frage ist, ob man studiert oder nicht. So. Weil wenn du nicht studierst, bist du halt voll am Arsch.
Wo kommt der genau her?
Wir kommen genau an der Grenze von der Türkei zu Syrien, genau an der Grenze.
Ah, krass. Oh, ist auch heftig gerade da die Ecke, ne?
Ja, voll. Also bei uns, bei meinen Großeltern, da sind halt viele Flüchtlinge, die aus Syrien rüber geflüchtet sind und so. Genau, und das ist sehr ländlich dort. Und deswegen, so wenn du nicht studiert hast, dann hast du keine Aussicht auf ein finanziell gesichertes Leben so. Und deswegen,
echt krass.
Voll. Und alle in meiner Familie dort sind alle studieren, alle so Arzt. Anwalt. Also es gibt da nur so eine kleine Liste, wo du dir vorher so aussuchen konntest, Oder so wahrscheinlich bei der Geburt wurde so mit so Würfeln taulermäßig gewürfelt und dann Nummer 7, er wird Anwalt, egal, kostet es, was wolle. Nee, genau, und deswegen wurde ich immer schon drauf getrimmt, was zu studieren und was in der Hand zu haben. Und am Ende des Tages bin ich auch mega happy.
Ja, aber Moment mal, du hast ja jetzt auch nicht gerade Anwalt studiert.
Nee, genau, ich glaube, da ist mein Papa auch ein bisschen traurig. Nein, überhaupt nicht, der ist cool damit. Der lebt ja länger schon hier in Deutschland, als er in der Türkei gewesen ist. So, ist mit 19 hergekommen und so ein bisschen hat er davon abgesehen. Aber es war ihm wichtig, dass man den höchsten Abschluss macht, den es gibt. So, exactly. Das war ihm wichtig. Cool. Weil er gesagt hat, wenn du irgendwie, es gibt ja auch, also ich habe Sozialpädagogik studiert und wenn du kannst ja auch Erzieher werden, aber du kannst dann keine Pädagogenjobs machen, aber du kannst mit einem Pädagogenjob einen Erzieherjob machen. Und das war ihm, glaube ich, wichtig, dass ich nach unten gucken kann, wo ich hin will. Also nach unten klingt doch so.
Ja, ich weiß, was du meinst.
So in der Ausbildungshierarchie.
Dass du dir alle Möglichkeiten hast, dir alle Türen offen stehen.
Ja, genau. Und das war ihm mega wichtig, als dass ich von unten von der Hierarchie nach oben schaue und denke, shit, warum hast du das nicht gemacht? Ja, und deswegen war das wichtig. Und am Ende des Tages bin ich
auch. Du hast auch durchgezogen, ne?
Voll. Ich habe auch ein paar Jahre in dem Job gearbeitet, bis ich gemerkt habe, nee. Das ist es nicht.
Das war auch der sehr, sehr große Lacher bei uns beiden, als wir das erste Mal uns getroffen haben, so ausgetauscht über so Lebensweg und beide festgestellt haben, oh fuck, wir haben halt so exakt das Gleiche gemacht, was ich auch nebenbei immer noch mache, so, ne? Ich habe ja Lehramt studiert und dann aber beide, glaube ich, einer der krassesten Branchen, glaube ich, gearbeitet, in der man arbeiten kann, nämlich in der privaten Bildungsbranche, mit echt viel, mit derbe viel coolen jungen Leuten, die echt durch ein hartes System durchgepresst werden müssen. Und von daher finde ich es so spannend, weil, also was mich halt an dir so sofort so krass geflasht hat, war so, dass du den Job so, der ja für dich die krasse Sicherheit war und der auch vieles finanziert hat, und ja auch Musik machen ist unfassbar teuer. Auch das ja irgendwie absichert, aber dann trotzdem zu sagen, no way, ich bin Musiker, Alter. Und ich mache halt nur Musik und ich verdiene auch mein Geld nur mit Musik. Weil sonst habe ich das Selbstverständnis nicht oder bin ich auch nicht real in dem, was ich meine. Da fand ich dich halt unfassbar real, dann zu sagen, ja, dann fliege ich halt nie in den Urlaub und dann habe ich halt kein Geld, aber ich bin Musiker.
Ja.
Und das finde ich halt so krass. Und ich frage mich aber, wie kam das zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, ich quitte alles, ich verdiene jetzt mein Geld mit Unterricht, mit Workshops, was auch immer, weil es ja, ich meine, unsicher kannst du gar nicht mehr leben. Du darfst ruhig husten.
Okay.
Ich habe hier leckeres Fruchtwasser sonst, ne?
Ja, geiles Fruchtwasser und lecker. Was sind denn das? Chips?
Das sind Chips aus, die sind aber aus Kichererbsen und die sind extrem low-fat.
Voll gesund.
Und halt mega
ist das
gesund.
Nix für mich, ey.
Wir können dir auch eine Pizza bestellen, kein Problem.
Später vielleicht. nochmal um auf deine Frage zurückzukommen. Das war ein längerer Weg, ich versuche das kurz zu fassen, weil sonst haben wir keinen Zuhörer mehr.
Darum geht's ja nicht.
Ach so, okay.
Nee, es geht darum, dass wir eine geile Zeit haben.
Es war damals ein warmer Sommer. Nee, okay. Nach dem Studium bin ich direkt nach dem Abitur bin ich direkt nach Hamburg gezogen.
Ja.
Und hab nach dem Abi gesagt, weil ich eine Tanzcrew, eine Tanzkombo mit einem Partner noch hatte, bin ich dorthin gezogen, weil da extrem viel ging und wir sind sehr, sehr schnell ziemlich weit gekommen mit unserem Tanzen so. Und habe 3 Jahre lang hauptberuflich als Tänzer gearbeitet, auch für Stars in Musikvideoclips und sowas getanzt und habe mir da so meinen Namen gemacht, bin auf Battles, sind wir weltweit gefahren, um dort teilzunehmen.
Krass.
Weil das einfach in der Tanzszene, wenn du Battles im Untergrund mitmachst, ist das einfach eine Referenz, die du brauchst, um damit Geld zu verdienen. Noch besser sind so richtig offizielle Meisterschaften, aber richtige Hip-Hopper, die gehen da gar nicht hin. Ich war da lange, bis ich den Untergrund kennengelernt habe und gemerkt habe, okay, das andere ist alles irgendwie fake. Und naja, genau, das habe ich alles gemacht. Und das war eine schwierige Zeit, so auch eine Zeit, wo ich so einen Monat lang echt nur Ketchup und Reis gefressen habe tatsächlich, weil die Kohle nicht da war so, gerade am Anfang. Dann hat sich das gebessert. Aber irgendwie war es doch als Selbstständiger, gerade so in so jungen Jahren, du hast ja noch voll viele Träume, das klingt auch nasty. Du weißt, was ich meine.
Ja, fühle ich.
Jetzt nicht mehr, aber damals hatte ich noch Träume. Nee, sondern du hast ja auch, du willst ja irgendwas, du willst Cash, du willst ein geiles Auto. Es war zwar nie so meine First Priority, aber schon siehst du halt andere. Ich hatte halt so zwei Leben. Ich hatte einmal die Hamburger Leute, die alle kreativ sind. Und ich habe meine Leute aus der Schulzeit, die auch immer noch meine besten Freunde sind, die so voll das Safe-Life führen. So.
Ja.
Haus, Frau, Auto, Kinder und dann ab in die Kiste und ciao, das war's. So.
Krass.
Also Kiste,
Sack. Ja, ich verstehe schon. Ne? Habe ich gecheckt.
Und okay, cool. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so, boah, willst du das? Ich hatte noch auch, dadurch, dass ich viel mit dem Bremer zu tun hatte, hatte ich das immer so im Kopf, so, ah, du bist so irgendwie der Taugenix, so, alle erzählen dir mal, was geht und du kannst irgendwie immer nichts so richtig mitreden, was bei dir geht, weil du halt struggles so. Und dann irgendwann wurde es halt besser, aber trotzdem habe ich dann gedacht, so, boah, ich muss noch was studieren. Dann habe ich halt studiert nach den 3 Jahren. Und dann bin ich da so reingerutscht und ich hatte damals auch eine Beziehung, die war sehr, die ist den übersafen, so einen richtigen, das, ich darf das sagen als Ausländer, so einen richtigen Allmann-Weg gegangen.
Geil.
Also auch die Eltern, alle so, alles bis,
ja. Alle Steuerberater.
Ja, genau, so alle Steuerberater. Und alle darauf aus, mit 90 genug Cash zu haben, um es nicht mehr ausgeben zu können. So.
Derbe geil.
Richtig nice. Und ich habe mich da so dann reinleiten lassen, habe dann auch ein Auto gekauft und eine Familienkarre schon, weil wer weiß, vielleicht kriegt man ja irgendwann mal Kinder. Und ab dem Moment, wo ich wo die Beziehung getrennt war, habe ich mich echt hingesetzt und habe gedacht so, Alter, wo bist denn du eigentlich gerade gelandet, Mann? Du hast einen Job, der ist okay, aber ist gar nicht, wofür dein Herz schlägt. Du hast ein Auto, wofür du echt 500 Tacken im Monat bezahlst, damit du so eine Karre fahren kannst. So, das ist nix, was ich meinen Kindern später erzählen will, wenn die fragen so, Opa, wie war dein Leben? Ja, ein geiles Auto. Und ich
also kaputt gegangen nach 100.000, aber.
Ja, genau, so nach dem Motto. Nee, das will ich meinen Kids nicht erzählen. Ich will ihnen geile Stories erzählen und dass ich diese eine Zeit, die ich hier auf dieser Welt hatte, richtig geil genutzt habe. So. Und damit ich denen nicht sage, wenn die fragen, würdest du alles nochmal so machen, dass ich sage, nee, ich will alles anders machen.
Voll.
Und das war
eine der größten Ängste, die ich habe, voll. Ist, im Englischen sagt man Regret, im Deutschen ist es, ich verfehle das Wort gerade, bisschen peinlich als deutscher Songwriter.
Ja, voll.
Du kommst auch nicht
regret,
drauf.
Krass. Ja, normal.
Naja, also, dass man Sachen, scheiß drauf, wir kommen da später drauf. Bereut. Bereut, so.
Ja.
Oh Gott, Alter. Das war ein Befreiungsschlag. Ja, also Reue wäre das Schlimmste, Alter.
Voll.
Ich glaube, dass es voll hilfreich ist, so mit alten Leuten zu reden. Wenn du an deiner Vision zweifelst, rede mit alten Leuten und frag die nach dem, was die bereuen. Und das, was die aufzählen, so, das ist immer... Hätte ich mal mehr mich getraut, hätte ich mal da die Abzweigung im Job genommen, obwohl ich und bin, wäre, hätte ich mal gekündigt oder hätte ich die Beziehung mal da schon beendet oder hätte ich die Beziehung mal da nicht beendet oder sowas. Und du wirst niemals jemand sagen, der sagt, der Sachen bereut, die er gemacht hat, die er wirklich wollte. So. Das habe ich noch nie gehört, ey. Von daher mega krass, also mega respektable Entscheidung, so das dann quasi so den straighten Weg zu gehen, zu sagen, alles abcutten und losrennen.
Ausschlaggebend war tatsächlich echt auch, es passt genau dazu, was du sagst, die Unterhaltung mit meinem Dad. Die werde ich auch nie vergessen, wo ich gesagt habe, so, wie sieht's aus? Ich habe ihm die Frage gestellt, würdest du alles nochmal selber so machen, als ich so diesen Struggle mit mir selber hatte. Und da hat er mich echt einfach, mein Vater ist ein sehr ruhiger Typ, so, und er hat mich einfach nur angeguckt und hat angefangen zu lachen. Und meint so, Sinan, ne. Ich arbeite jetzt seit 25 Jahren als Bauingenieur. Wenn ich nochmal zurückspringen könnte, würde ich keinen Tag mehr daran arbeiten.
Krass.
Und ich dann auch so,
warum shit,
hast du es nicht gemacht? Und hat mich echt einfach nur angeguckt und hat gesagt, wegen dir. Und da dachte ich nur so, fuck.
Boah, voll die Klatsche eigentlich, ne?
Ja, aber er meinte das halt, also gar nicht negativ, sondern er meinte, ich hab mich für eine Familie entschieden. Ich habe mich für dieses Leben hier in Deutschland entschieden. Der hat seine Familie, seine Mama auch jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen.
Krass,
so.
krass.
Und hat sich da voll für entschieden und hat gesagt, ich muss zusehen, dass ich meiner Familie, er hat immer gesagt, oder er meinte auch, mir war immer das Wichtigste, dass meine Kinder das beste Leben kriegen, so was ich ihnen bieten kann. Und es, vielleicht hätte es Möglichkeiten gegeben, sich umzuschauen auf was anderem, aber er hatte immer Angst, dass wir nachher drunter leiden, weil meine Schwester ist sehr früh, also früh zur Welt gekommen, als mein Dad gerade nach Deutschland gekommen ist.
Ja.
Und das, ne, er hat sich dafür entschieden.
Setzt dich das krass unter Druck, dass du unbedingt was aus deinem Leben machen musst, weil dein Vater sich aufgeopfert hat?
Klar hat man immer wieder so eine Gedanken. Ich versuche mich davon aber zu befreien, weil mich das hardcore unter Druck setzen würde. Aber klar, so wenn ich so zurückgucke, dieser Mensch, der hat so sein ganzes, seine ganze Family, sein ganzes Leben in der Türkei aufgegeben, nur um hier in Deutschland zu sein. Also ich kenne viele, viele Familien, wo die Konstellation genauso ist mit Deutsch-Türkisch, wo dann der türkische Dad sich entschieden hat, nee, ich bin zu meiner Family. Und wenn dann die Frau nicht zurück will, geht ja auch andersrum, ne? Ich will nicht damit sagen, dass die das dann immer machen, aber kann man ja verstehen. Also wenn ich jetzt überlege, ich lerne eine Frau in Australien kennen, wäre es auch so, dass ich sagen würde, so, puh, ich weiß nicht, ey, ob ich nie wieder meine, oder ganz, ganz selten meine Family sehen will, so, um hier zu bleiben in Australien. Und der hat es halt einfach eiskalt gemacht. Dafür bin ich mega dankbar.
Ja.
Weil ich weiß nicht, weil bis vor ein paar Jahren war die City, wo wir herkommen, da sind die Leute mit Eselkutschen durch die Gegend gereist. So, weißt du, wie ich meine? Die kennen Mikrofon nicht, wo wir hier jetzt gerade dran sitzen. So.
Ja, wärst du Freestyle-Rapper geworden?
Rapper schon. Ich weiß, ich war einmal mit 18, war ich das letzte Mal dort. Und dann war ich mit meinen Cousins und Cousinen da, ja, auf der Straße unterwegs und dann kam einer entgegen, der hatte einen gestylten Bart. Das heißt, zurechtgeschnitten, so Muster reingeschnitten, cool. Was man hier in Europa ja öfter mal sieht, so, also so mega die gepflegten Bärte und nicht nur so ein Rauschebart. Ja. Haben den alle angeguckt und haben dann auch, was haben sie genannt, Haiwan und so, also so, dass der so richtig, das war ein richtiger Paradiesvogel für die, wo ich dachte,
okay,
so,
krass. Alter,
das ist bei uns richtig normal, so, ne?
Ja, Alter.
Die kennen das alle nicht. Also ich glaube, ich weiß nicht, wäre interessant zu wissen, wie mein Leben geworden wäre, wäre ich dorthin.
Du wirst es nie erfahren. Niemals. Weil ich frage deswegen, weil ich tatsächlich das halt häufiger habe. So bei mir, also meine Mutter ist alleinerziehend. Okay. Hat uns nicht durchgängig, aber auch über weite Strecken halt durchgebracht. Hat mir auch echt mein Studium finanziert und so ein Shit. So. Also beziehungsweise, was heißt finanziert? So, sie hat so viel gegeben, wie sie irgendwie konnte so. Den Rest habe ich natürlich irgendwie selbst erarbeiten müssen. Ja. So. Aber das ist schon krass. Und manchmal denke ich dann immer so, boah, ich wollte zum Beispiel auch nur, ich habe Lehramt studiert, nur weil ich wusste, es ist ein sicherer Job, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann, egal was kommt, für meine Mom sorgen, ich kann, egal was kommt, für meine Schwester sorgen. So. Und das hat so lange gedauert, bis ich gecheckt habe, so, fuck, ich bin gar nicht dieser Sicherheitsdude. So. Mhm. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche irgendwie Abenteuer und ich brauche Unsicherheit, so, damit ich halt irgendwie auf geile Ideen komme. So. Und, aber das war voll lange so, dass ich dachte, so, ich muss halt irgendwie was zurückgeben und so. Und ein Kumpel von mir, der Jörn heißt der, der hat dann mal zu mir gesagt, Digga, Alter, dein Leben ist ein Geschenk. So. Also das haben du kannst nichts dafür, dass deine Eltern sich entschieden haben, rumzudingsen. Ja, und deswegen sieh das Leben als Geschenk und mit einem Geschenk kannst du machen, was du willst, weil es deins. So. Mhm. Und das war so ein Eye-Opener, dass ich gedacht habe, alles klar, jo, auf jeden Fall. Jetzt mache ich halt auch, was ich will damit, so, fuck it. Ja. Und dann war es halt eben auch Musik so, ne?
Ja, voll.
Echt krass, ey.
It's crazy. Aber um auf deine Frage nochmal einzugehen von vorhin, also ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich so träume, das haben wir ja alle als Musiker, dass wir so denken, so, boah, wenn ich jetzt erfolgreich und reich werden würde mit meiner Mucke, so, was würde dann abgehen? Und ich erwische mich echt oft, oder öfter habe ich mich dabei erwischt, dass ich so dachte, Nummer eins ist, Haus von meinen Eltern abbezahlen.
Ja, voll.
Alter, und dann so fällt mir ein, nee, warte mal, Digga, du hast 20.000 Studienkredit, du hast noch die Schulden, so und die Schulden. Aber ich denke so, okay, also vielleicht denkt man ein bisschen auch an dich, aber genau, der erste Impuls ist immer so, dass darüber rappen ja auch viele Rapper und so, ne? Es geht
das
immer
erst darum, klar,
den Elternhaus zu kaufen, die abzusafen und bla. Klar, so, ich finde den Gedanken gut. Man darf sich davon aber nicht unter Druck setzen lassen, weil ich glaube, das behindert unser Machen voll so.
Voll auf jeden Fall. Also klar, weil wenn du den Fokus jetzt darauf kriegst, irgendwie, ich glaube ja, dass der sicherste Weg ist, Scheiße zu produzieren, zu versuchen, krampfhaft erfolgreich zu sein.
Mhm.
Also so das zu krampfen, du darfst übrigens nicht so am Mikro rumspielen, so, weil dann hat man die ganze Zeit so Popgeräusche. Ich glaube, dass das dass halt, du kannst es sowieso nicht erzwingen, es geht nicht, du kannst einfach immer nur das Geilste geben, was du hast. Ja, so, mehr ist gar nicht dran. Und ich glaube, dann hast du deinen Soll auch erfüllt. So, ja. Alter.
Und entweder es klappt oder es klappt dann nicht. So.
Du hast jetzt quasi eine Single fertig gemacht, das ist auf jeden Fall was, worüber ich intensiver noch ein bisschen quatschen will.
Yeah.
Und ich durfte dich ja quasi genau in diesem Prozess überhaupt kennenlernen, so wo das alles irgendwie anfing oder wo schon viel da war, sag ich mal so. Mhm. Aber wo du quasi angefangen hast, auch selbst voll viel in die Hand zu nehmen. Du auch, wir haben uns mega viel darüber unterhalten, wie es ist, einfach als Musiker in einer krassen Abhängigkeit zu sein von eigentlich jedem, von, mega. Sei es ein Musikproduzent, sei es irgendwie ein Videograf, und dass wenn du das, dass du quasi immer sozusagen, weil du ja auch kein Geld hast oder weil man kein Geld hat, immer irgendwie Gefallen einfordern muss, sich permanent schlecht fühlt,
ja.
Auch nichts einfordern darf irgendwie, wenn dann Sachen nicht passieren und genau solche Geschichten. Und jetzt bist du quasi aber auch schon so ein Stück weiter in die Richtung gegangen zu sagen, ey, ich mache so viel, wie es irgendwie geht, auch selbst. Wie war das jetzt für dich quasi so DIY, die jetzt die Single an den Start zu bringen?
Ja, das erste Wort, was mir einfällt, ist anstrengend. Und trotzdem das, was ich will, so, ne? Also, wie du sagst, wir haben uns echt tatsächlich genau in der Zeit kennengelernt, wo ich einfach die Nase mega voll hatte von diesem ganzen Struggle, den man immer hat, wenn man ja, auf Leute angewiesen ist und man rennt hinterher und es fühlt sich halt, darf ich Arsch lecken?
Ja, sagen? Du darfst, wir okay. Sind schon, wir sind, glaube ich, bei Spotify schon getaggt mit Fäkalsprache.
Okay.
Das haben wir schon alleine geschafft.
Es fühlte sich halt wie permanentes Arschlecken an, also meine Zunge war schon taub quasi. das hat mich so abgenervt, weil ich gemerkt habe, es behindert mich in meiner Musik total, immer warten zu müssen. Ich habe vor einiger Zeit ein richtig gutes Bild gesehen. Ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt und das ist immer noch in meinem Kopf, weil ich es so passend finde. Hat ein anderer Musikerkollege aus Hamburg gepostet. Da ist ein Typ, der hat einen mega großen, überdimensional großen Rucksack auf. Und dann ist ein Pfeil über ihn und da steht drüber me, also er, und dann dieser riesige Rucksackdinger auf dem Rücken trägt und da ist ein Pfeil drauf und da steht mal unreleased tracks.
Volles Wort.
Und das hat so gepasst.
Volles Wort.
Wie ich kenne so viele Künstler, die haben so viel geilen Scheiß. Aber der wird aus solchen Gründen oft dann auch nicht released, weil ihm fehlt die Kohle und es fehlt ihnen Unterstützung und sie wissen nicht, wie sie das machen sollen. Und das ist so nervig. Und genau, um es auf den Punkt zu bringen, das wollte ich nicht mehr. Und genau in der Zeit hast du mich kennengelernt, wo ich gesagt habe, fuck it, ich bringe mir das jetzt selber bei, so gut wie es geht. Und die Songs müssen auch nicht mehr klingen wie von Ariana Grande, sondern also von der Produziertheit her.
Von der Stimme her.
Von der Stimme her.
Es muss nicht so, mehr so sein. So
okay.
Es muss nicht
mehr. Ich muss keine 1000 Euro
mehr. Du musst nicht, du kannst auch mal in die Bruststimme runterrutschen, kein Problem.
Genau. Dass ich gesagt habe, ich mache das so gut, wie es geht. Und wenn ich das derbe feier, dann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, alle, die mit mir feiern, die feiern mit. Und die, die sagen, das klingt jetzt aber nicht wie in Justin Bieber, dann mag ich das nicht. Die sind mir Wurst. Die sind mir shittigol. Geil, dass du gesagt hast, ich fluchen darf. Das gefällt
mega
mir gerade
gut, oder?
Mega gut.
Ja, ich finde auch, wir haben, haben auch ein geileres Level jetzt. Also, direkt.
Jetzt kannst du direkt ein bisschen asozialer werden.
Geil.
Nee, genau. Und deswegen habe ich mich hingesetzt, mich mit dir viel ausgetauscht und dann musste ich halt leider feststellen, dass diese ganzen Produzenten oder Produziergeschichten nur nicht ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein sind, sondern echt ein Tropfen auf den heißen Stein. Er ist nicht klein, aber er ist auch nicht das Ganze so. Und man stellt halt fest, man muss noch super, super viel machen und das ist für einen Menschen kaum
wie soll ein Mensch das ertragen? Ja, ist die Frage, ne?
Weiß ich auch nicht.
Nee, aber, ey, ich fühl's so krass, weil für diejenigen da draußen, die jetzt vielleicht in diesem ganzen Prozess von Musik machen nicht so drin sind, man denkt ja immer, wenn man jetzt von draußen drauf guckt, man schreibt dann halt einen Song und dann veröffentlicht man den. Aber es ist halt so, ich glaube, ich kenne weißt du, wenn du Videograf bist, wenn du Filmemacher bist, dann musst du eine Kamera beherrschen, dann musst du grundlegend wissen, wie man irgendwie Ton aufnimmt und dann musst du schneiden können und dann, also so, du musst ein bisschen Regie, du musst das planen und so weiter. Als Musiker hast du ja quasi diesen ganzen Prozess von, erstmal musst du einen Song schreiben, vielleicht an der Gitarre, vielleicht an den Keys, je nachdem, wie du so drauf bist. Dann muss der finalisiert werden. Dann hast du ja aber erstmal nur ein Akustik-Ding. Jetzt musst du also losgehen und erstmal produzieren. Das heißt, du pickst einen Sound, wie die Kickdrum klingt. Du pickst einen Sound für die Snare, für die Hi-Hat, für alles, alle Instrumente hast dann nachher irgendwie je nach Track so 50 bis 100 Spuren oder sowas von unterschiedlichen Sachen.
Da muss ich dich kurz einmal noch unterbrechen, weil ich das echt wichtig finde zu verstehen. Die Leute müssen sich halt echt vorstellen, wenn du nichts hast, das ist das, was du sagst. Und du fängst dann an, zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich brauche eine Drum. Die Leute, glaube ich, wissen nicht, dass wir stundenlang
einzelne Kicks, also
so geht das in meinem Zimmer und in deinem garantiert auch.
Safe.
Bist du nachher denkst so, Alter, was höre ich mich hier gerade eigentlich an? Und irgendwann durch Zufall kommst du auf diesen einen Sound, der dich hittet und du sagst, das ist er. Bis der kommt, können viele Monde ins Land ziehen.
Ja, vor allen Dingen, dann kannst du noch weitergehen und sagen, dann hast du diesen Sound, dann recordest du eine Gitarre dazu, dann kommt irgendwie noch ein Bass dazu und dann stellst du fest, ja, mit der Gitarre und dem Bass kommt der Sound echt nicht geil.
Ja,
und dann geht's von vorne.
Doch nicht mehr
dann
so
geht's
geil.
Von vorne, dann geht's von vorne los. So. Ja, voll.
Die Leute sehen den Song und denken, und das ist auch, das
ist
auch so krass. Das,
ja, du zuerst.
Solange du nicht Katy Perry bist, alle, die deine Sachen hören, sagen immer, oh, ja, finde ich ganz gut, ist viel Schönes bei.
Du meinst jetzt so Industrieleute?
Nee, also, ich meine auch Freunde Private Leute. Die sind dann alles, die sind alles, ist ein reines Judge-Ding, so fühle ich das.
Mhm.
Gibt's ja auch diesen coolen Spruch, solange du niemand bist, sagt dir jeder, wie es besser geht, so.
Ja.
Wo ich denke dann so, Alter, ich saß 3 Monate, um diese Kick zu finden.
Aber ich glaube, das ist halt, da merkst du, also das ist halt egal.
Genau.
Weil am Ende, du wirst beurteilt auf Basis vom Endergebnis. Und das ist auch gut so, das ist auch überall so.
Ja.
Weil niemand kann deinen Prozess sehen, genau, so. Das geht gar nicht so.
Ich nehm's denen auch nicht übel.
Ja.
Aber das ist immer so ein Slap ins
Gesicht. Ja, es ist ein emotionales Ding, genau, auf jeden Fall.
Genau.
Aber ey, was meinst du, wie du gekillt wirst, wenn du Schauspieler bist von irgendwelchen Leuten, Alter? Du wirst geroastet ohne Ende.
Voll.
Und, aber es ist auf der anderen Seite auch so, wenn du alle großen Künstler, die irgendwie richtig dick sind in dem, was sie machen, sind alle so krank auf Ablehnung gestoßen. Jeder von denen.
Ich finde, das gehört auch dazu.
Voll, das härtet sich auch ab.
Ich denke mir immer, stell dir mal vor, du bist irgendwann in einem krassen Interview. Und das ist ja das Problem auch von voll vielen Leuten, die so durch Casting-Sendungen und so von 0 auf 100 gepusht sind und die gefragt werden, ey, wie kommst du denn zur Musik und was hast du erlebt? Die haben ja gar nichts zu talken. So.
Ja. Ja, ich bin von heute auf morgen erfolgreich gewesen.
Ja, so. Das lief einfach
alles. Deswegen hält sich das ja auch häufig dann nicht. Ne?
Ich finde den Struggle, den man hatte und die Erfahrung mega, 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 mega gut. Und ich finde, das macht nachher auch den Künstler aus. Also
voll.
Ich hoffe es.
Ah, oh, safe, Alter.
Ich stelle mir vor, ich hatte zum Beispiel einen Release mit einem Rapper, der ist mega viral gegangen. Und am nächsten Tag wurde ich gebucht auf dem Kindergeburtstag von einer 6-Jährigen.
Ich feiere dich so dafür, dass du das erzählst. Das ist so richtig. Erzähl richtig Geschichte.
Ja, also mega. Ich habe eine Wohnzimmertour durch Deutschland gemacht nach meiner letzten Platte so. Und ein Jahr vorher hatte ich ein krasses Lied mit dem Rapper PA Sports, heißt der. Den Song, den ich tatsächlich auch noch komponiert habe und er den gehört und meinte, den will ich auf meinem Album. So, und du dachtest so, du bist jetzt der Chef. So. Und dann mache ich diese Tour und dann wollte ich meine neue Platte präsentieren und dann hat mich einer in Hannover angeschrieben und meinte, ey, sie will das unbedingt für ihre Tochter und sie feiert die Mucke so derbe ab und ich denke so, geil, und es ist für einen Geburtstag und da war
du
ich
so
schon
geil,
so
20-jährige hübsche
und dann meinte ich aber so, ja, Geburtstag ist nicht so der nice Spot dafür, weil es soll ein Konzert sein, es soll im Mittelpunkt stehen und nicht irgendwie noch ein anderes Highlight dabei sein, es soll ein Konzert sein, so,
ja,
und nicht ein Bar Mitzwa von hast du nicht gesehen, so. Naja, und dann komme ich da und sehe halt, dass das ein Kindergeburtstag ist und ich meinte dann, sie hat mich gelockt, auch noch mit der Tatsache, dass sie meinte, ja, ich habe auch 70 Leute eingeladen und dann dachte ich schon wieder, okay, dann ist es halt ein Geburtstag, so easy. Wenn da 70 Leute sind, lohnt sich das trotzdem, schön viele Leute. Ja, dann komme ich da an und dann sind aus den 70 Leuten 20 geworden, 10 sechsjährige Kids und 10 Muddys, die darauf gewartet haben, dass sie ihre Belga wieder mit nach Hause nehmen können.
Geil.
Und ich denke so, Alter.
Das ist die deep Story.
Ey.
Kann ich mir jeden Tag
so, und anhören. Das war so richtig, wo ich gemerkt habe, so Sinan, das ist eine Story, die erzählst du in so einem Podcast.
Wie jetzt?
Genau.
Geil. Ich liebe das, weil es ist so, und wenn du länger Musik machst, so, dann ist das so eine gewöhnliche Geschichte eigentlich Voll. Schon fast. Ne? Ja. Es ist mega schön. Aber ich glaube, jeder hat so eine Story und du brauchst halt die Stories, Alter. Das macht dich nachher auch irgendwie stark, so finde ich. Ne? Ja, mega krass, ey.
Nachhinein kann man drüber lachen. In dem Moment,
ich wäre auch so abgefuckt, du bist halt 10 Stunden runtergefahren, Alter.
Ja.
Wie oft habe ich schon Festivals gespielt, wo du halt dich 10 Stunden in die Karre setzt und du denkst irgendwie, ja, wird bestimmt ein geiler Abend und dann ist einfach niemand da, so.
Voll.
Und aber es ist halt auch normal, so, ne, weil dich kennt halt. Kennst du diese Sounds, wenn man so ganz nah rangeht? Wie heißt das? ASMR? Oder ich weiß nicht genau. Also wenn man so Geräusche ganz nah am Mikrofon macht, das so Schmatzen und sowas.
Das ist doch dieser Hype jetzt, wo die Leute Sachen
fassen. Ja, das ist richtig.
Über
das ist richtig eklig.
In Asien, glaube ich.
Und so richtig, richtig high-end recorded. Mit mega geilen Neumann-Mikrofonen.
So crispy shit. Okay, weiter geht's.
Auf jeden Fall, ich habe gefragt, genau, dann fährst du irgendwie 10 Stunden und dann ist halt einfach, dann ist halt niemand da, aber es ist, glaube ich, genau das Ding, was einfach voll dazu gehört. Das musst du genauso gelebt haben, sonst bist du nicht real, Alter.
Ja, ich will das auch nicht missen. Manchmal denke ich mir, jetzt ist langsam mal genug so. Also irgendwann ist auch mal gut.
Voll. Ey, ich hänge noch so ein bisschen bei dem Prozess, weil ich glaube, das Songs entstehen lassen, weil ich glaube, das echt was ist, was irgendwie, also gefühlt, ich fände das, glaube ich, spannend, wenn ich es nicht kennen würde. Aber du sagst halt genau, man hat sich stundenlang durch Snare-Sounds oder was auch immer gewühlt. Und dann hast du quasi irgendwann einen Song, der aber eigentlich noch gar nicht richtig funktioniert, weil dann geht es eben in die nächste Disziplin.
Ja.
Das ist dann das sogenannte Mixing, wo du quasi die einzelnen Instrumente, das können dann auch nicht Instrumente, aber die einzelnen Spuren von Sounds ins Verhältnis zueinander setzt.
Ja.
Und das allein muss man sich vorstellen, Producing und Leute, die mixen. Es gibt häufig Leute, die können irgendwie auch beides, aber eigentlich sind das unabhängige Disziplinen. Also es gibt Leute, die werden dafür bezahlt, nur mit anderen Leuten Songs zu produzieren. Und es gibt dann Leute, die explizit dann nochmal dafür bezahlt werden, die Regler zu schieben und den Song quasi zum Leben zu erwecken. So, ne? Kann man ja vielleicht so sagen.
Absolut.
Und dann kommt noch ein Prozess des Masterings. Da werden dann, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Profi, ne? Also ich erkläre es so ein bisschen mit dem,
das
was ich so
allein wissen.
Auf jeden Fall das Auslegen der jeweiligen Sounds dann halt eben für entsprechende Endgeräte, ne? Also zum Beispiel irgendwie für ein Song soll ja geil klingen im Autoradio, aber auch geil auf der Hi-Fi-Box bei Peter im Wohnzimmer, aber auch geil bei Michelle auf dem Handy.
Voll.
So. Und das wiederum ist wieder eine Disziplin, wo Leute separat für bezahlt, das sind Handwerke, das sind einzelne Gewerke, sondern hast du einen Song, der durch diese ganzen Hände gelaufen ist und gerade ist es so, dass du das alles alleine machst quasi.
Voll.
Das ist krass. Und ich stelle so ein bisschen so eine bescheuerte Frage, weil ich kenne das ja. Ich mache es ja zum Glück jetzt, habe es jetzt bei der Band nicht selber gemacht, sondern da gab es ja wirklich zum Glück Geld im Topf von einem Label, die das bezahlt haben alles.
Ja.
Aber ich stelle mir das schon krass vor, wenn du wirklich alleine vor diesem Berg stehst. Und was mich interessiert ist, wie gehst du damit um? Also was ist so deine Herangehensweise mit dieser permanenten Überforderung, die einfach jeder Musiker kennt, umzugehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben da vorhin schon, als noch nicht der Aufnahmeknopf an war,
leider,
mal kurz drüber geredet und ich sehe das nach wie vor eine halbe Stunde später immer noch so. Das ist so ein bisschen wie so eine Liebesbeziehung, die nicht funktioniert. So, angenommen, die Frau betrügt dich und sie ist nicht nett zu dir, die knechtet dich, und du gehst trotzdem immer wieder zu ihr abends nach Hause und sagst ihr ins Gesicht, ich liebe dich, weil die Gefühle da sind, so. Und so ist das bei der Musik. ich bin zeitweise maßlos überfordert und denke mir so, Alter, aber es kommt nie der Gedanke, bis jetzt zum Glück, dass ich denke, ich habe keinen Bock mehr oder wofür mache ich oder warum mache ich das, sondern ich mecker, ich werde wütend, ich heule, aber nur, weil es mich überfordert. Und dann bin ich auch sofort wieder getriggert. Ich bin auch jemand, ein Typ, ich kann nicht ins Bett gehen, bevor ich nicht das, was ich gemacht habe, zu Ende gemacht habe, was ich mir vornehme.
Voll.
Deswegen komme ich vor 8 nie ins Bett.
Morgens, muss man dazu sagen, genau, jetzt bei dir. Ja. Ne? Aber wenn ich aufstehe, dann geht Sinan schlafen. Genau,
ab und zu haben wir uns tatsächlich geschrieben, wenn du gerade wach geworden bist und ich ins Bett gegangen bin. Nee, genau, also es ist nie eine Frage, ob ich weitermache, sondern es ist einfach so, genau, ich komme nach Hause und ich weiß, die Frau hat mich gerade betrogen, aber ich liebe sie so sehr und sage, hey Schatz, wie war dein Tag?
Ja, voll. Ja, Mann, das ist schon krass. Also ich kenne es auch so. Bei mir ist ja auch so, dass das auch das erste große Ding, also wo ich immer gesagt habe, so Band, das ist mit dieser Band genauso will ich auf jeden Fall an den Start kommen, so, das ist das, womit ich alt werden will, ja, so, ne? Und war es dann letztendlich nicht. Also ich glaube, dass das auch voll die richtige Entscheidung war. Aber natürlich ist es so. Ich habe es letztes Mal mit so einem Kind verglichen. Und vielleicht ist so, gerade in der Anfangsphase ist Musik auch vielleicht so ein sehr schwer erziehbares Kind. Also vielleicht ist das, finde ich, auch eine schöne Analogie, ja, weißt du, weil so ein Kind, was irgendwie loszieht und irgendwie Leute verprügelt und ich wollte gerade sagen, irgendwie so. Ich wollte gerade was richtig Blödes sagen. Das lasse ich mal lieber. Blöder Vergleich.
Morgen kriegst du die Kündigung.
Ja, aber weißt du, so ein Girl, auf das du eigentlich nicht stolz sein kannst, ja, so, weil es halt permanent Scheiße baut. So. Und so ist halt, finde ich, auch manchmal das Musik machen so, weil du über jeden Tag überfordert bist und das hinterfragst, ob das die richtige Entscheidung war, ja, das so zu machen. So, aber das ist halt, der tägliche Bullshit läuft halt auf Dauerschleife in deinem, ja, Kopf. Aber nichtsdestotrotz liebst du das halt so doll, dass du nicht anders kannst. Und ich schwöre dir, das ist jeder Musiker, der das ein bisschen länger macht, der ist nicht, bei dem es nicht so eine Phase ist, fühlt exakt das genauso, ja, wie du gerade. Ne?
Also stellt sich mir einfach nie die Frage. Und tatsächlich, du hast es gerade noch so auf dieses Kind Gleichnis, ne, sagt man noch Gleichnis.
Ja, wie Jesus.
Ja, Jesus. Nee, das Jesuskind. Jetzt haben wir noch weniger Zuhörer.
Willkommen zu unserem Bibel-Podcast. Bibelstunde mit Zimmer und Ali.
Also Musik ist halt gleichzeitig Liebesperson, will ich sagen. Deine Freundin als auch die größte Snitch. So. Um das jetzt mal wirklich unverblümt hier zu sagen. Weil du kennst das selber aus dem Business. Jeder, oder was heißt jeder? Viele, bei mir eigentlich fast jeder, bis auf eine kleine Hand, versucht dich auszunutzen, labert dir ein Kotelett ans Ohr, verspricht dir Sachen, belügt dich für den eigenen Vorteil, nutzt dich aus. Alle versuchen irgendwie, also so empfinde ich das. Das ist so ein, du kriegst einen richtig guten Arschlochradar, finde ich, in unserem Job, wenn du hinguckst.
Ja.
Also ich glaube, dieser Job, der lehrt uns krass Menschenkenntnis, dass ich mittlerweile echt, wenn ich mit einem 10 Minuten oder 5 Minuten oder manchmal reicht ein Satz und ich weiß sofort, okay, ciao. Ich weiß, du laberst mir gerade so fies einen an der Backe.
Ja.
Aber genau, das ist auch der Struggle. Abgesehen von diesem, ich muss alles selber machen, versuchen auch noch immer andere Leute, die Kraft so zu ziehen. Und trotzdem, ich finde, das ist halt das Krasseste, wenn ich das vergleiche mit meinem alten Job. Nur einer dieser Sachen, die ich angesprochen hätten dazu geführt, dass ich den Job gewechselt habe, so, weißt du, wie ich meine? Aber in der Musik, trotz dessen, dass von allen Seiten scharf geschossen wird, stellt sich einfach nicht die Frage.
Das ist echt krass. Es tut mir voll leid, weil ich tatsächlich die gegenteilige Erfahrung gemacht habe.
Okay, nice.
So. Ich habe wirklich, und ich glaube, also da muss ich auch einfach mal ein dickes Shoutout einfach an meinen jahrelangen Freund, Begleiter und Manager geben, dem Olli, Oliver Heinz, weil irgendwie Olli jemand ist, und das sagt jeder, der ihn, wenn er nicht dabei ist, dann hörst du halt nichts Schlechtes, so. Das ist immer nur, ey, der ist der Niceste so. Und der hat irgendwie gefühlt diese ganze Industrie für mich so vorgesiebt.
Nice.
Sodass ich immer nur mit den Leuten zusammengekommen bin, die halt geil sind und die nice sind so. Und nichtsdestotrotz ist es so, es ist halt unser, also es ist das, der Job von Leuten, die in dem Ding arbeiten und jetzt nicht unbedingt Künstler sind, die ganze Zeit, das hat er immer so schön gesagt, Luftschlösser zu bauen.
Mhm.
Das heißt, du hast einen Künstler und du bist einer von 80 Millionen. Genau. Und du bist einer von diesen ganzen Leuten. Und warum soll jetzt Label XY irgendwie 50.000 in die Hand nehmen und zu sagen, die gebe ich jetzt dem? Also was qualifiziert dich als Künstler krasser als den nächsten Buddy von uns so, dass du der Act bist, der das Geld dann wieder reinspielt so. Und deswegen ist es ein Glücksspiel und deswegen muss es Leute geben, die einfach, und das kann man irgendwie zum Beispiel als Lügen interpretieren, weil letztendlich ist es das ja, aber die so tun als er, auf der einen Seite, als wärst du der krasseste Act, der jemals auf diesen Erdball gelaufen ist, wenn du jetzt aus der Manager-Perspektive guckst, oder als Producer sagen, dass du bist der krasseste Producer auf der Welt und wenn ich das produziere, dann wird dein Song auf jeden Fall ein Hit. Und hey, kein Thema, wir machen einen richtig geilen Track, nächste Woche ist der fertig.
Ja.
Und deswegen, weil alles so unsicher und so unklar ist, dann jetzt neigt man da dazu, bevor man gar nichts zu sagen kann, lieber Scheiße zu erzählen.
Mhm.
Und deswegen finde ich es aber auch voll wichtig, dass man die Leute findet, die halt so grundehrlich mit einem sind und einem sagen, ey, der Digga, das funktioniert nicht. Und ich finde, das Problem mit dieser Musikindustrie ist, jeder hat eine Meinung. Und wenn du, vor allen Dingen auch, wenn du selbst kein Musiker bist, jeder hat irgendwie eine Meinung zu Musik, weil wir werden mit Musik geboren, so quasi. Ja. Deswegen hat jeder eine Meinung zu Musik. Und was am Ende des Tages kann ich einen Song schreiben und ich spiele den drei Leuten vor und jeder findet was anderes gut und kacke.
Voll.
Es ist halt nur Geschmack.
Ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, um in dieser Branche zu überleben, ein Gefühl dazu zu bekommen, was du willst und nur dem zu folgen. Einfach links und rechts. Du kannst Leute haben, denen du vertraust, die wissen, wie du tickst und was dir wichtig ist. Und auf dieser Basis von, ich kenne dich, dürfte ich zum Beispiel vielleicht sagen, ey, Sinan, die Line funktioniert für mich nicht.
Sei.
Weil wir uns kennen so. Aber wenn jetzt irgendwie ein A&R von Sony kommen würde und sagen, ja, der Song funktioniert für mich, dann sage ich, ja, und?
Ja.
Ist doch scheißegal. Tut mir leid, dass du den Track nicht feierst, ne?
Ich entschuldige mich für dich.
Aber du spielst dann den nächsten A&R vor. Bestes Beispiel so, ich glaube, gibt so eine Story von Sony, wo der A&R dann Tokyo Hotel halt oft liegen lassen so. Und da versteht man, also man kann ja verstehen, warum der gedacht hat, es funktioniert niemals.
Ja.
Aber das ist bei jedem Artist, der funktioniert. Auch ein gutes Beispiel, die Leoniden kennt man ja auch, ne? Von denen hatte ich irgendwie mal die Story gehört. Die sind ja auch rumgereicht, die mit dem, diese Indie-Rock-Band. Spiele ich dir vor später.
Mhm.
Lohnt sich.
Okay.
Und die sind ja auch mit ihrer fertigen Platte rumgezogen. Keiner wollte es haben. Und dann haben sie es irgendwie, ich weiß nicht, ob selber Reese oder dann irgendwie bei einem Verlag. Auf jeden Fall ist mega Erfolg geworden. Mega Erfolg geworden. Aber keiner hat es gesehen.
Ja.
Von diesen ganzen Leuten, die täglich damit beschäftigt sind, zu checken, was kann funktionieren und was nicht.
Ja, voll.
Aber die können halt auch nicht in die Zukunft gucken.
Genau,
ne?
Also ich wollte gerade sagen, ich nehme es denen auch nicht übel, den A&R, ne? Weil so, don't hate the player, hate the game.
A&R sind übrigens, heißt Artist in Repertoire. Das sind die Leute, die beim Label sitzen und die Entscheidung treffen, wen man unter Vertrag nimmt. Das muss man ja ein bisschen dazu machen.
Ja, sorry.
Nee, alles gut. Nee, genau. Das ist meine Aufgabe, darauf zu achten.
Nee, genau, ich nehme es denen nicht übel, weil es ist natürlich am Ende des Tages, also genauso, ich finde es immer krass bei Kunst, weil ich da nicht so drin bin. Und dann gucke ich mir irgendein Farbklecks-Ding an und denke mir so, was für ein Scheiß.
Ich bin auch bei Bildern, ich fühle nichts, Alter. Gar nichts, das tut
ich
mir immer so
mir
leid,
das
Alter.
An und denke mir, das, da hat einfach irgendjemand aus Versehen den Farbeimer umgekippt. Und dann steht da einer neben mir und der fängt fast an zu heulen.
Ja, der
so.
Verliert sich da drin. Ja. Und ich hatte da schon
und
so
sieht da Sachen und talkt da mit mir und ich denke so, Diggi, das ist ein Farbklecks. So laber mich doch nicht voll.
Schlaberstein. Voll, Alter.
Genau,
ja,
und so ist es halt auch mit den A&Rs
so. Voll so. Und eine Regel, die ich immer wieder versuche, das ist schwer tatsächlich so, ne? Aber die ich versuche, das als meinen persönlichen Nordpol zu nehmen, zu sagen, wenn ich mich bei jemandem vorstelle, mit meinem Producer, bei was auch immer, Label, Verlag oder was, ich will, dass die wertschätzen, was ich mache.
Ja.
Weil wenn die das nicht tun oder wenn die sagen, ja, ich weiß auch nicht und da unsicher sind, dann haben die mich nicht verstanden als Künstler so. Und dann, das ist jetzt tatsächlich auch, ich habe neulich auf Autofahrt einen Podcast mit Teddy Techleberan, der sich in Antoine Burz macht, gehört, Deutschland 3000 Podcast, habe ich gehört. Und er hat halt gesagt so, ey, egal mit wem du redest, wenn du dich irgendwo einbringst, du bringst immer was mit und du bist immer wertvoll und das, was du mitbringst, ist wertvoll. Ja. Und du selbst musst anerkennen, dass das, was du machst, auch wertvoll ist.
Ja.
Und dass, wenn das jemand anders nicht sieht, dass du dann mit dem nicht zusammenarbeiten kannst. Dann musst du halt sagen und tschüss, weil das ist einfach so unfassbar wichtig, dass du das für dich checkst, dass du nicht der Typ bist, der irgendwas hinterherlaufen muss, ja, weil du kannst was.
Ja, voll.
Und das ist ja das, womit man gerade am Anfang halt so hardcore struggelt, voll, weil man immer so viel Ablehnung erfährt, voll, auch.
Und ey, schon immer fast so ein bisschen wie so, man muss sich immer rechtfertigen. Fühlt sich manchmal echt, also nochmal eben einmal darauf, eben bevor wir so voll weiterziehen, mega, es wäre mega gut für dich so, dass du diese Erfahrung anders gemacht hast als ich, weil du jemanden hattest, der dich so so reingeführt hat in die ganze Geschichte oder dich unterstützt hat auf deinem Weg. So.
Voll.
Und ich finde aber das auch, ohne das jetzt zu bewerten, das eine ist gut und das andere nicht, weil das gibt es nicht, sondern ich finde, das macht ja auch, ich finde, das spiegelt sich auch in unserer Musik voll wieder. Also ich finde...
Volles Rohr, ja, hatten wir auch schon als Thema.
Wenn
ne?
ich mir deine Mucke anhöre, passt die Story dazu voll gut. Genau, also es ist überhaupt nicht abwertend, sondern eigentlich voll positiv, dass du das so, dass du nicht Sachen schreibst oder Musik machst, die du gar nicht fühlst, weil du die gar nicht so erlebst.
Voll.
Also es wäre mega unauthentisch, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ey, es war alles cool und du singst darüber, wie scheiße alles ist. Machst du ja auch so in dem
Voll.
Sinne. Und das finde ich, also das ist wertvoll für die Mucke. So.
Voll, ey, ohne Scheiß. Also ich, witzig, genau das ist das Ding so, was ich mit meinem Produzenten auch so hatte tatsächlich, dass ich versuche immer Musik zu machen, die irgendwie so ein Leuchten in der Welt ist, die irgendwie Leuten Hoffnung gibt und die Leute motiviert so. Ich habe gerade einen Song geschrieben, die aktuelle Single, Mann, es geht einfach darum, dass sich ein junges Mädchen umbringt.
Mhm.
Und der Song ist derbe hoffnungsvoll.
Schön.
So. Okay. Und das ist aber das Ding und das hat auch ein bisschen gedauert. Ich habe auch andere Tracks gemacht. So. Ich habe zu Anfang halt voll viel nur Party-Tracks geschrieben, weil, ehrlich gesagt, am Anfang der ganzen Musikgeschichte war ich halt wahrscheinlich die ganze Zeit einfach nur voll und habe gefeiert. So. Aber war halt wichtige Phase. So,
ja,
ne?
Voll.
Und bei dir ist es ja genau eben das Gegenteil. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen, wir könnten so ein, wenn wir zusammen so ein Feature machen würden, wäre das so eine Seite
Black
weiß
and white.
Und volles
Black
Rohr.
White,
so.
Voll.
Und du machst ja eher wirklich
Obwohl
so...
Obwohl es ums gleiche Thema geht. Ich glaube, wir haben einfach dann das andere, so ein unterschiedliches Mindset, eine andere Perspektive, wie wir auf ein Thema gucken. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, einer der Songs, der rauskommt, der heißt Ich mach weiter. Und das ist halt eine klare, radikale Ansage, die ich mache. So, ich singe halt, ich mach weiter, mal lauter, mal leiser. Mein eigener Traum wird mir nicht durch die Zweifel geglaubt. Das spiegelt halt das wieder, so was mir widerfahren ist, so die letzten Leute, ne? So die ganzen Leute, die immer mäkeln und so.
Und die dir
ich kenne genau so Scheiß auf die jetzt so.
Aber ich glaube, wo wir uns an der Stelle sehr ähnlich sind, was wir hassen, ist halt, und das kennt auch jeder Musiker, warten, Alter.
Ey.
Darauf zu warten,
so
dass der Track fertig ist, dass der Track endlich produziert wird, darauf zu warten, dass der dritte Produzent, den du jetzt durchgecheckt hast, bereit ist, mit dir endlich mal irgendwie eine Session zu machen, darauf zu warten, dass dich das Label mal zurückruft oder dass der Videograf sein Video fertig hat. Das ist so krass, das kann man sich nicht vorstellen. Und wie einen ja auch immer alle so ein Stück weit, die damit drin sind, einen auch so bremsen mit Veröffentlichung. Ey, veröffentlicht es noch nicht, das ist noch nicht fertig, das ist noch nicht ready. Und ich glaube, dass die auch recht haben, aber ich glaube, dass ein Song halt nie ready ist, also oder häufig auch einfach nicht ready. Du
Für
musst halt
die
gucken, wo steht.
Ist das dann nicht ready?
Voll, weil die natürlich mit einem Ed Sheeran oder so vergleichen.
Ja,
oder mit so einem fertigen Art.
Die haben auch immer, sorry, dass ich unterbreche, weil das,
Kein
auch, das ist auch noch das, lehnt daran, was du vorhin gesagt hast, mit so einem A und R. Die geben ja auch die Trends vor. Da kommt eine Billie Eilish und alle machen Billie Eilish Sounds.
Vor allem die suchen dann danach.
Wenn du dann einer bist, der ganz anders ist, ist die Bereitschaft, etwas zu riskieren, minimal.
Ja.
So, und zum Beispiel für mich, ich verstehe das, warum es so ist, wie es ist.
Ja, die müssen halt Geld verdienen.
Genau,
so.
Und die deutsche Branche, Musikbranche ist halt 80%, hey, ich heb ab. Nichts hält mich am Boden.
Nichts gegen Andreas.
Nein, das ist cool, ist ein cooler Song.
Das ist ein mega Song.
Das sind coole Songs. Ja. Gar nicht so kritisieren, ob die cool sind, ja, sondern es geht alles in so eine Richtung, wir haben eine schöne Zeit, das ist cool, so finde ich das.
Ja, so, genau, es ist halt Radio, genau. Radio.
Und überleg so, ne? Mal, 10 Jahre zurück, so Xavier Naidoo, da ging es um deepesten Shit. Ein Song musste verschachtelt, das muss alles crazy sein. Oder im Rap, bestes Beispiel. Ich sag 99% aller dieser Leute, die rappen eigentlich, wie man immer, oh, die rappen eigentlich gar nicht so, als wenn sie die Hardcore-Gangster und alle haben immer so eine Gangster-Stimme so verstellt. Ja. Das ist ein Trend. So, und dann kommt irgendwie einer wie Max Herre, der macht das gar nicht.
Macht so Studenten-Schätze,
ja, so, ne? Wird wieder groß und jetzt gibt's wieder ein paar mehr. Aber zum Beispiel dieser.
Ich hab zum Beispiel Max Herre ist einer der, einer meiner wichtigsten, also ich habe ja, wenn du mich fragst, so wer hat dich am krassen beeinflusst, dann ist es zum einen immer Mac Miller.
Mhm.
Das ist halt so der Style, den ich am krass geilsten fand, so. Und auch diese Funk-Elemente, die er dann immer irgendwie drin hatte. Zum anderen Bruce Springsteen. Mhm. Ich habe eine Live-Show von dem gesehen, so 3-Stunden-Konzert. Und der Typ ist eine Maschine, das fand ich immer geil. Ich wollte auf der Bühne immer genauso endlos performen können wie der. Und aber auch zum Beispiel im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall jemand wie Max Herre. Ja. So, leg dein Ohr auf die Schienen der Geschichte, heißt er, glaube ich, so. Das ist der krasseste Song. So.
Geil.
Wo du es gerade sagst. Ja, kleiner Exkurs am Rande.
Ja, nee, geil. Genau, also es wird uns gesagt, was wir gut finden müssen, wenn es um eine bestimmte Sparte geht. Wenn du Rap hast, dann musst du deine Stimme verstellen oder Autotune jetzt, wenn du nicht Autotune machst. Das ist genau das. Ich habe mit einigen Produzenten gearbeitet in meiner Zeit jetzt. Und echt viele davon haben meine Songs dann gehört und haben gesagt, ja, wir könnten das jetzt so machen. Auch cool. Aber lasst uns doch, es ist einfacher auf den Fahnen, diesen Satz, ich könnte ihn verprügeln, wäre es eine Person oder ein Gegenstand. Lass uns doch lieber auf den fahrenden Zug aufspringen, als das Rad neu zu erfinden. Meine Einstellung war immer, ey, wir brauchen keinen zweiten Ed Sheeran. Keiner interessiert sich für den. Die langfristig groß geworden sind, wie eine Billie Eilish mit ihrem Emo-Pop.
Ja,
so. Selbst ich, obwohl ich kein Emo bin, hatte das Bedürfnis, direkt mir die Pulsadern aufzuritzen, als ich das gehört habe. So geil war das. Weil es geschockt hat.
Ich wollte sie zum Beispiel in den Arm nehmen.
Ey, ich war close to the edge, mir meinen ganzen Arm zu zerfetzen. Aber weil ich es so geil fand. Also genau, und es sind immer die Leute, die irgendwie was gewagt haben, finde ich.
Ja.
Die man auch ernst nimmt und die wirklich gehypt werden. Ja.
Voll. Ich weiß halt, ich mache ja nebenbei auch, bin ja nebenbei auch so ein bisschen unterwegs, so in diesem ganzen Musikding so. Mhm. Und ich sehe halt auch, dass dieses Kalkulierte auch voll häufig funktioniert. So, ich habe immer gedacht, früher mal gedacht, das funktioniert nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass das häufig auch funktioniert. So.
Oder und
dass
Musik du, für die
dass
Leute
du auch schreiben. Teilweise echt nicht funktionieren kannst, wenn du nicht den Sound einer Zeit triffst. So. Aber ich finde, man kann auch den Sound einer Zeit treffen, ohne sich selbst zu verraten. So. Das ist halt wirklich die Kunst.
Ein Spagat ist das.
Ich habe neulich mit einem Produzenten geskypt und wir also einfach so ein bisschen gequatscht. So. Und er hatte als Beispiel gebracht, so du kannst, oder hat er so gesagt, du kannst im Prinzip jeden Song in jede Richtung schieben.
Ja.
Also, und das glaube ich auch.
Ja.
Dass zum Beispiel, wenn du jetzt gerade irgendwie so in dieser Phase, als jetzt Trap so groß war, dann kannst du, nimm mal Panic at the Discotheque, hat er, glaube ich, als Beispiel genannt. Das hat der übelste Pop-Song eigentlich, auch mega ausgefuchst, so. Aber dann liegt halt irgendwo Trap Hi-Hat drüber. Der Song ist immer noch er selbst, aber der funktioniert besser, weil er so klingt wie die Zeitlinge. Ja. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Und das aber auch nichts Verwerfliches daran ist, weil dein Song ist mehr als irgendein stilistisches Element, was in der Zeit
liegt. Ich finde aber, es geht halt darum, und da grenze ich ganz oft so an meine Grenze, was das angeht, an meine Kompromissbereitschaft. Will ich überhaupt, dass es diesen Vibe, der gerade in ist, dann annimmt, oder sehe ich diesen Song ganz anders? Das ist immer dann so ein Struggle, den ich mit mir habe, wenn dann Leute sagen, ja, der muss ein bisschen mehr, dieser Begriff, der muss ein bisschen radiotauglicher klingen. Dieses radiotauglich, da kommen mir die Nackenhaare hoch. So, weil ich mir denke so, ey, was ist denn radiotauglich? Das, was jetzt gerade tauglich ist, ist wieder dieses auf den Zug aufspringen. Ja. Vielleicht muss der genau gerade nicht radiotauglich sein, damit der radiotauglich wird.
Boah, keine Ahnung, ey. Ich bin nicht lang genug in diesem, Songwriting, ja, aber ich bin ja nicht lange, ich habe ja jetzt selbst noch keinen Song, der Nummer 1 Hit ist, deswegen ja, kann ich das irgendwie nicht so richtig
ich
sagen.
Ja, auch sogar, ne? So, ne? Also ich habe den Shit auch nicht erfunden, aber das sind so Gedanken, die man halt hat und dann in Kombination mit dem, was man dann von anderen Leuten hört, von dem man weiß oder denkt, dass sie im Game sind, so. Aber ich finde immer, man sieht anhand von Menschen, die erfolgreich geworden sind mit anderer Musik, dass eigentlich für mich gefühlt das Gegenteil.
Zwar, es ist immer schnell, special.
Um ja. Geld zu verdienen, ja, easy. Wenn man das bedient, dann
voll.
Kriegt man schnell Kohle und viele sagen ja auch, nimm das als Einstiegschance.
Ich frage mich ja auch, wie viele dann tatsächlich von diesen großen Acts, die man jetzt halt kennt, dann irgendwie wirklich in 10 Jahren noch am Start sind. So. Keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, es ist auch egal. Also ich glaube, es ist halt, du musst halt echt einfach finden, was du bist oder wer du bist, wenn du das weißt und wie du klingst, was du sagen willst, wie du kommunizieren möchtest. Wenn du das alles weißt, dann kann dir auch nichts mehr passieren, weil du wirst es nie bereuen, was du machst, und zweitens wird es immer authentisch und echt sein, so, was, glaube ich, voll wichtig ist. Und dann wirst du vielleicht bist du dann nicht der Megastar,
genau.
So what, aber ja. Du wirst trotzdem genug Leute erreichen, um quasi eine Existenz darauf aufzubauen. So. Ich glaube, darum geht's ja allen. Wir wollen ja eigentlich alle nur das machen, worauf wir Bock haben. So.
Sonst hätte ich ja zum Beispiel auch Pädagoge bleiben können. Wenn ich nachher Musik mache, Schlagermucke, auf die ich keinen Bock habe, dann hätte ich doch
einen
Job weitermachen können.
Genau. Rohr, Alter.
So, und deswegen mache ich meinen Sound, und das hattest du vorhin auch mal angesprochen, es gibt für alles irgendwie einen Deckel. Und wenn ich dann halt eine kleine Crowd habe, die mein Stuff nice findet, dann...
Das ist übrigens das, ne, wenn ihr da draußen, wenn du da draußen jetzt gerade zuhörst und du bist selber quasi gerade am Anfang, Musik zu machen, und hast jetzt noch nicht 6 Jahre auf dem Buckel oder sowas, sondern bist vielleicht, hast gerade deine erste EP gemacht oder planst, die erste EP zu produzieren und weißt gar nicht, wie das alles geht, Alter. Man braucht nicht glauben, dass nur wenn man irgendwie zum Beispiel einen Label-Deal hat oder auf großen Bühnen steht, dass man viel verdient und dass man von der Musik mega leben kann. Weil es eher häufig so, dass du darfst den Chip ruhig essen. Ganz genüsslich. Lecker.
Papa mag das.
Da sind ja dann, wenn das ganze Ding so aufgebaut ist, das wahnsinnig, also dass es so groß ist, dann hängen ja auch voll viele Leute mit drin, die daran verdienen wollen. Dann hast du eine Booking-Agentur, die wollen irgendwie 20% von deiner Gig-Gage haben. Dann hast du Management 20% von irgendwie von allem. Dann hast du noch ein Label, das nimmt noch irgendwie 40% hier weg. Und dann kannst du jetzt die Prozente mal zusammenzählen, mal überlegen, wie viel da übrig bleibt, nämlich nicht viel. Und klar, wenn das alles richtig, richtig big ist und du Stadien füllst, natürlich bist du dann trotzdem noch sehr gut dabei. Aber es gibt durchaus kleinere Künstler, die wirklich kleine Clubs spielen, aber die wahnsinnig viel selbst machen, die dann auch bei denen auch von dem Ganzen, was sie denn da erarbeiten, wo da auch was hängen bleibt. Also ich würde jedem raten, Alter, macht euch erstmal selbst im Kleinen erfolgreich, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, irgendwo zu signen oder irgendwo einen Verlagsdeal zu unterschreiben oder versuchen verzweifelt sich eine Booking-Agentur zu erbetteln, oder weil wenn du geile Musik machst und es schaffst, dass diese Musik Leute erreicht, dann kommt dieser ganze andere Kram von selbst. Und wenn er da ist, heißt das aber trotzdem lange noch nicht, dass das irgendetwas bringt. So.
Das ist ja auch das Witzige, das wirst du bestimmt auch kennen. Wenn du mal irgendwie so Erfolg, einen Erfolg hattest, der so mega, mega krass war, so ein Kriminale oder im Fernsehen und im Casting. Und du triffst dann die Leute auf der Straße, die dich so kennen, und die sagen dann, ey, bei dir läuft richtig jetzt, ne?
Ja,
bei dir läuft jetzt richtig gut.
Voll, ne? Krass, ne? Das war bei uns so nach dem Deichbrand, dachten alle, wir sind jetzt berühmt. So.
Ja, ja.
Dachte so, ja, nö.
Weil die Leute denken, wenn du da einmal drinnen bist, schon, so Fernsehen ist ganz krass, wenn du einmal im Fernsehen warst, wo ich denke, so, heute braucht man gar nichts mehr, hau irgendjemandem wichtiges mal eine rein und du bist im Fernsehen, so, ist wirklich nichts dabei. Aber für die Leute,
boah, wo habe ich jetzt? Sorry, muss ich kurz reinjumpen. Ich habe eine Instagram-Nachricht gekriegt. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich bei Die Leuchte des Nordens teilnehmen möchte. Das ist ein Quizshow mit Jörg Pilawa.
Ey! Was hättest du da machen?
Wer hätte ich Bremen als Bundesland vertreten? Weil okay. Also, hat mich einer angeschrieben aus Köln von so einer Agentur. Ja. Und sie wird diesen Podcast, glaube ich, nie hören. Und das ist sie war super nett und so. Also soll ich jetzt überhaupt nicht irgendwie so dispatch-chillig sein, sondern wirklich waren ganz sympathische. Und ich musste dann aber so lachen. Es geht halt um ein Quiz, wo es dann so Fragen zum Norden gibt. Und dann kannst du halt am Ende, wenn du dann die Leuchte des Norden bist, dann kannst du 1.000 Euro verdienen. Und ja, da dachte ich so, okay.
Wie viel verdienen die daran, dass die Leute das gucken?
Ich weiß, ja, genau. Also, genau. Ich will jetzt kurz einmal die Sprachnachricht. Ich habe ihr dann Folgendes geantwortet. Ich mache das mal kurz an.
Hallo Hanna, vielen Dank für deine Anfrage. Ich bin leider jetzt erst dazu gekommen, dir mal zu antworten. Ich habe das erst relativ spät gelesen. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange. Zu deiner Frage, das klingt alles super spannend und ich finde es sehr cool, dass ihr auf mich gekommen seid. Vielen Dank. Allerdings ist das tatsächlich eine Form von Format, die, glaube ich, nicht so zu mir passt, weil ich mache ja hauptsächlich Musik und alles, was irgendwie mit Musik und Kunst zu tun hat. Und ich glaube nicht, dass ich so der Quizmaster bin. Und deswegen vielen Dank für die Anfrage. Aber ich muss das leider absagen. Ich wünsche euch viel Erfolg mit der Sendung. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal auf einem Konzert oder so. Das wäre cool.
Also in dem Sinne.
Sehr höflich.
Sehr, sehr höflich. Ich finde das ja auch, weil da sind ja immer Menschen.
Voll.
Und ich, das ist ja auch bestimmt, also ohne Scheiß, ich habe sowieso Respekt für jeden, der irgendwas macht. So. Mhm. Und ich finde auch voll in Ordnung, wenn du es feierst, so, also wenn die Sendung feierst. Mhm. So ist mir egal. Nur ich glaube, wie gesagt, ich bin nicht der Dude, der.
Ja.
Außerdem wäre für mich voll peinlich, wenn ich hier verlieren würde. Was, dann würden mich alle in Bremen würden mich hassen. Ja, so. Das wird nicht passieren. Ja, genau.
Also, aber ich hatte eine witzige Story auch dazu.
Dachte ich, weil du gerade über Fernsehen, ja, im Fernsehen gesprochen hast.
Crazy so. Immer. Nee, ich hatte vor 3 Monaten eine ganz weirde SMS, wo ich mich erst gefragt habe, woher haben die meine Nummer? Und dann kriege ich eine SMS und ja, ich bin bla bla bla. Von dem Format SRGF. Sagt ihr das was?
Ja, auf jeden Fall. Aber die sind doch ganz geil, oder?
Ja, pass auf. Aber die Anfrage, die war nicht so geil. Ich kenne auch deren Dokus. Ich gucke mir die selber an und denke so, nice.
Ja, voll. Cool. Sind so investigativ, ne?
Ich war halt vor zwei, drei Jahren war ich bei Joko und Klaas in der Fernsehsendung Beste Show der Welt. Da okay. gab es einen Contest, da habe ich gegen Joko gesungen, habe gewonnen, bla bla, lange Geschichte. So.
Der Gloria, nee, Joko.
Joko, ja.
Okay,
ja,
ist klar. Okay, ja, ich dachte, genau, Klaas hat nicht gehört.
Ja, nee. Und musste dann noch gegen andere, das war so, Seven to Smoke, sagt ihr das Battle-Format was? In Seven to Smoke ist, du trittst an und wenn du gewinnst, dann bleibst du so lange drinnen.
Ja, auf jeden Fall, auf den States.
So mehrere,
aus den States mit P. Diddy oder so hat das doch gemacht, oder? Hat das doch gehostet?
Das kenne ich nicht. Seven to Smoke ist ein läufiges Ding in der Battle-Szene. So.
Ah, okay, nee, dann ist es irgendwas anderes.
Ja, aber es geht nur um wie die das gemacht haben. Ich musste dann immer wieder meinen Titel so verteidigen in der Show und wenn ich am Ende immer noch da bin, hätte ich gewonnen. So.
Ja.
Und die haben mich dann angeschrieben, sie machen eine Reportage. Ich weiß gar nicht, darf ich das sagen, wenn die noch nicht draußen ist, bin ich am Arsch. Aber die haben mich eigentlich nur angefragt. Das kann mir egal.
Ist ja deren Pech.
Ja, ne?
Hast du einen Vertrag mit denen unterschrieben?
Nee.
Richtig geiler geheimer Shit hier jetzt.
Die haben mich angefragt und haben gesagt, ja, wir wollen so herausfinden, ob diese ganzen Shows immer gekauft sind, ob ich eingeladen wurde extra, ob ich sogar paid wurde, also bezahlt wurde, dass ich da in dieser Sendung mitmache und bla bla bla, ob ich da nicht Bock drauf hätte. Wo ich dann auch gedacht habe, so, für wie scheiße haltet ihr mich denn? Für wie scheißen dumm haltet ihr mich?
Da musst du zurückschreiben. Ja, also ich mag, weiß nicht so richtig, ob ich darauf was sagen will. Also, was zahlt ihr denn?
Ohne Scheiß, allen, denen ich das gesagt habe, die erste Reaction war, wie viel zahlen die denn? Ich so, ey, ich habe in der Sendung gewonnen. Ich habe Cash gekriegt. Die waren nett zu mir. Warum sollte ich da so, also die waren explizit darauf aus, die zu entlarven, darum ging es,
ja,
weil er
ja,
gleich
ja.
so ankam mit.
Die haben doch auch Joko irgendwie schon mal irgendwie irgendwas über ihn rausgefunden, dass er gar nicht so cool ist.
Ja, die wollten leaken, dass die, was die machen, alles fake ist.
Ja.
Wo ich echt gedacht habe, so, Alter, damit schade ich doch meiner.
Ja, niemand würde mehr was mit dir machen wollen.
Voll! Ich würde doch, da müssen die mir so viel Cash geben.
50.000.
50 Millionen, weil sonst, ich werde nie wieder sonst in diese Branche irgendwie einen Fuß reinsetzen, ey. Die sind voll die Big Players, so.
Hey, ja, das ist schon echt verrückt. Ich würde sau gerne, wie es dann immer meine Aufgabe ist hier als Aufnahmeleiter.
Aufnahmeleiter.
Den Bogen spannen und fragen, wenn wir davon ausgehen, wir werden die Folge wahrscheinlich übernächste Woche hier veröffentlichen. Und das heißt, dann ist deine, dann ist quasi dein Release schon wieder 2 Wochen her.
Yes.
Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, was jetzt quasi dann Zukunfts-Sinan rückwirkend dem Vergangenheits-Sinan für den Release, der dann ja morgen stattfindet, richtiger Brainfuck, Inception, was der dem wünschen würde. Also wenn du jetzt quasi dein bester Buddy wärst, was würdest du dann dem Sinan, der jetzt quasi kurz vor dem Release wäre, was würdest du dem raten und was würdest du ihm mit auf den Weg geben wollen für den morgigen Tag?
Mach das nicht! Mach es nicht! Lauf!
Release nicht über Record-Chat.
ich muss den Satz erstmal verstehen. Warte, ich glaube, ich habe ihn aber. Ja, was würde ich dem wünschen? Ey, ich hoffe, dass ich in 2 Wochen sagen kann, das war so geil angekommen. Das war eine richtige Entscheidung, diesen ganzen Struggle sich dem gegenüberzustellen, dass die Arbeit sich mega gelohnt hat, weil die Leute diesen Song richtig geil finden. Das wünsche ich ihm so. Ich wünsche mir nur das Beste.
Geil.
Und Gottes Segen. Nochmal auf dem Bieber-Kanal. Nein, Quatsch. Fuck it. Ich wünsche mir einfach, dass dieser Song dem Fleiß und der Anstrengung, dass er gewürdigt und gerechtfertigt ist, dass der zum Welthit wird, das, den Anspruch habe ich nicht, aber dass ich nachher sagen kann, genau so machst du weiter, weil es wurde honoriert, so.
Diggi, ich wünsche dir exakt genau das Gleiche plus noch
Danke.
Das Ganze mal 10 und ich freue mich auf die Zukunft auch mit dir Geil, und Mann. Für dich, Alter.
Stadt in Flammen heißt der Song übrigens.
Stadt in Flammen kam am, wir werden noch ein bisschen Werbung machen.
Wird gekommen sein, morgen. Genau, unter Sinus Stadt in Flammen.
Also checkt auf jeden Fall, wenn ihr da draußen den Podcast hört, checkt auf jeden Fall das Profil von Sinus aus. Wir verlinken das. Und gib dem Typen ganz viel Liebe, denn es gibt wenig Leute, die sich so viel Liebe verdient haben.
Danke,
und die ich so sehr hier auch als Musiker bei dir schätze. Also,
danke, Mann.
Fetten Respekt. Und liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder mit Daniel und bis bald. Ciao.